Ach, ihr Lieben, schön euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Das war eine gute Entscheidung, die du getroffen hast, heute Morgen hier zu sein. Amen. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir und wir bekennen, dass wir dich brauchen. Danke, dass du hier bist und dass du ja etwas vorbereitet hast für diesen Tag. Ich freue mich so sehr, Jesus, dass dein Willkommen, es war schon sehr, sehr, sehr herzlich von Öli, aber dein Willkommen ist noch herzlicher, Jesus. Du lädst uns heute Morgen ein, zu dir zu kommen. Und so bete ich, Jesus, dass du unsere Herzen wirklich breit machst, dass wir verstehen, was du uns durch deinen Geist sagen willst. Amen. Ach ja, wie schön. Ich könnte eigentlich nach Hause gehen. Es war schon so viele Impulse in diese 2-3 Minuten, die du auf der Bühne warst. Lieber Öli, danke für deinen Dienst, danke für die Freundschaft, danke für das herzliche Willkommen sein. Es ist wirklich eine Ehre, hier zu sein. Wir als Gemeinde auf dem Dorf, so ist es, wir dürfen ganz viel von Gott erleben. Wir dürfen ganz viel Gunst erleben. Das ist wirklich sehr schön. Und wenn ihr mal in Ostwestfalen Lippe seid, dann kommt doch mal vorbei. Ihr seid auch da herzlich willkommen. Es stimmt nicht. Vielleicht ist es ein Klischee, dass die Ostwestfalen, sie reden nicht, sie gehen im Keller zum Lachen und so weiter. Aber die Kinder Gottes dort sind anders, das verspreche ich euch. Ja, und ich freue mich, würde mich freuen, euch da mal zu begrüßen, wenn ihr in Luftkurort Rüdinghausen, wo nicht nur SV Rüdinghausen spielt, sondern wo es auch eine Gemeinde gibt, wo es Kinder Gottes gibt, wo ganz viel passiert, gerade ganz viel Gunst und Gnade Gottes. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo wir alle Zugang haben zu den besten Predigern und wir haben Zugang zu Wissen, Information, wir können die beste Podcasts hören, wir können auch die schlechteste hören, aber wir können so viel Information aufsammeln, aufsaugen, aber ich möchte dir sagen, dass Information allein uns nicht wirklich weiterbringt. Und das hat der Bruder von Jesus, der Halbbruder Jakobus, vor circa 2000 Jahren gesagt, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, dass wir einen Haufen Wissen, und wenn ich wünsche mir von Herzen, dass du jetzt nicht nur Wissen sammelst heute Morgen und tolle Stories hier von Ajuso hörst aus dem Wort Gottes, sondern dass du auch ein Täter des Wortes bist, dass du das umsetzt, was du gehört hast. Amen. Weil Jakobus nämlich gesagt hat, wenn du das nicht tust, betrügst du dich. Wenn du nur eine Menge an Wissen sammelst, dann betrügst du dich. Sondern er sagt, sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern auch ein Täter. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du das, was du heute lernst, auch heute gleich nach dem Gottesdienst umsetzt und morgen und übermorgen sowieso. Weil hier können wir alle eine Show abspielen. Hier ist es leicht, Christ zu sein. Hier ist es leicht, ein Kind Gottes zu sein. Hier ist es total schön und deshalb liebe ich auch Sonntage. Ich liebe Sonntage, weil ich Menschen treffe, die Gleiches auf dem Herzen haben. Aber wir wissen alle, dass die Herausforderung morgen früh ist. Es beginnt schon beim Aufstehen, dass wir den Wecker versuchen wegzudrücken. Ja. Aber da möchte ich euch ermutigen, ihr Lieben. Hey, nicht die Menge an Wissen ist letztendlich entscheidend, sondern dass wir es umsetzen. Jetzt möchte ich euch in eine Geschichte hineinführen, eine sehr bekannte Geschichte. Aber ich glaube, dass sie ganz viel auch von in dieser Predigtserie, die ihr gerade habt, auch da ganz viel von dem drin ist, was Gott euch sagen möchte durch diese Predigtserie. Und zwar, ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Und da steht Folgendes. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen und von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn und er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof. Um immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Und die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam, als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Bis hierher der Bibeltext, die zentrale Aussage ist Vers 6 und ich lese es nochmal in eine andere Übersetzung, die uns den meisten wahrscheinlich bekannt ist. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. Wow, spannende Geschichte, oder? Eine Geschichte, die wirklich ganz viel hat und ich will ein paar Impulse euch weitergeben von dem, was Gott mir gesagt hat oder mir mitgegeben hat. Aber zuerst möchte ich dir Folgendes sagen. Ich weiß nicht, mit welches Anliegen du heute Morgen hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, welchen Namen dein Anliegen, wie dein Anliegen heißt. Vielleicht Schmerzen, vielleicht Sorgen, vielleicht Probleme, Finanzen, Krise in der Ehe. Ich weiß nicht, wie deine Sorgen oder wie dein Anliegen heißt, aber ich möchte dir vorweg eins sagen: Es gibt einen Namen, der schöner ist, der größer ist, der kraftvoller ist, und dieser Name heißt Jesus Christus von Nazareth, der hier im Zentrum dieser Aussage ist, und ich möchte dich ermutigen, diesen Namen über all das stellen, denn er ist größer, er ist kraftvoller, er ist schöner und er möchte heute zu uns reden. Amen? So, und dann gibt uns das Wort Gottes hier eine Vorlage, eine unglaubliche Vorlage, das was auch mit Freude zu tun hat. Hier erlebt jemand von dieser himmlischen Freude. Und als ich daran dachte, kam mir ein Bibeltext in Sinne, Psalm 34, Vers 9. Wenn du ein Bibelkenner bist, weißt du, was da steht. Und zwar, da steht: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der darauf vertraut. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Es gibt so ein Sprichwort in der deutschen Sprache, das heißt, Hunger oder Appetit kommt beim Essen. Also, es gibt Menschen, die sitzen nah bei Menschen, die geschmeckt haben und gesehen haben, wie freundlich der Herr ist, aber kamen noch nie auf die Idee, es selbst zu probieren. Also, es ist eine Aufforderung, es ist etwas da von der himmlische Sphäre, auch heute Morgen in unserer Mitte, weil er da ist, weil er gesagt hat, wo 2 oder 3 sich in meinen Namen treffen, da ist er mitten unter ihnen. Und er sagt zu uns: Schmecket und seht, ich bin freundlich und ich will dich erfüllen mit einer Freude, die aus dem Himmel kommt. Und dieser junge Mann, über 40 schon, zumindest es steht da, dass er über 40 Jahre da saß, dieser Mann, er schmeckt und sieht und erlebt, was es bedeutet, die Freundlichkeit des Herrn. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Freundlichkeit des Herrn heute Morgen auch spürst, diese Freundlichkeit des Herrn erlebst. Im Namen Jesus wünsche ich dir das von Herzen. Amen. Amen. Meine Erfahrung ist, dass ich das viel, oder andersrum, eigentlich versuche ich zumindest auch viel mehr Räume zu bauen, damit ich diese Freundlichkeit erlebe. So, ich wünsche dir von Herzen, dass du ganz bewusst dir auch einfach Zeit nimmst, aus dem Wort Gottes zu lesen, Predigten zu hören, Zeit des Gebets, weil das sind die Zeiten. Auch verpasse die Sonntaggottesdienste nicht, echt. Es sind so Zeiten, wo ich immer wieder die Gegenwart Gottes erleben darf, auf eine Art und Weise, die mein Leben verändert. Weil wenn man es einmal geschmeckt hat, dann will man es immer wieder haben. Man will nicht dabei bleiben, nur beim Schmecken, sondern man will wirklich eintauchen. Man möchte es wirklich immer mehr erleben. So, jetzt zu dieser Geschichte, der Kontext. Der Kontext ist folgender. In Kapitel 2 von der Apostelgeschichte predigt Petrus eine sehr, sehr einfache Predigt. Ganz klares Evangelium und viele Menschen kommen zum Glauben. Und zwar 3000 Menschen. 3000 Menschen erleben Jesus, erleben, wie Jesus wirklich ist und sie geben ihr Leben Jesus. Dann kommt dieses Wunder, das Petrus und Johannes erlebt mit diesem Bettler. Und im Kapitel 4 wird beschrieben, dass noch weitere Menschen zum Glauben gekommen sind. Und das heißt, dass die Urgemeinde, da beschreibt uns Lukas, dass die Urgemeinde in Jerusalem, diese Gemeinde in Jerusalem, circa 5000 Männer besuchen die Gottesdienste. Das heißt, deutsch gesehen, ganz deutsch gerechnet, waren es um die 20.000, aber wahrscheinlich waren es mehr. Also zwei Kinder oder 1, etwas sagt man ja so. Also dann wären es 20.000 Personen, die gehörten zu dieser Gemeinde in Jerusalem, wo der Leiter Jakobus war, der Halbbruder von Jesus. Und mitten in diesen zwei Kapiteln, Kapitel 4 und Kapitel 2, wo es darum geht, dass so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, dass sie Jesus erlebt haben, wie er wirklich ist, kommt diese eine Geschichte mittendrin, wo Gott sich ganz besonders um eine Person kümmert. Und das ist dieser Bettler, der vor der schönen Pforte Tag für Tag saß und erlebte, was es bedeutet, Almosen zu bekommen. Er war abhängig von dem, was die Menschen gegeben haben. Und er erlebt die Gnade Gottes. Er erlebt die Gunst Gottes. Er erlebt, was es bedeutet, die Freude, es zu erleben, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und es passiert das Wunder. Und ihr Lieben, das ist für mich so ein Bild auch. Wunder geschehen nicht nur in Heilungsgottesdienste. Wunder geschehen nicht nur in besondere Veranstaltungen. Ich möchte dir eins sagen, Wunder geschehen dort, wo sie gebraucht werden. Wunder geschehen dort, wo sie gebraucht werden. Und hier ist ein Mann, der ein Wunder braucht. Und er sitzt da und er erwartet, dass er mal wieder etwas bekommt, damit er seinen nächsten Tag garantiert hat. Und da ist auch mein erster Punkt jetzt. Der lahme Bettler, er sitzt da, in Vers 2 steht, es wurde ein Mann gebracht, der von Geburt an gelähmt war. Gegensätzlicher könnte es gar nicht sein. Der Ort wird genannt die schöne Pforte. Und da sitzt jemand, für mich ein Haufen Elend, das da liegt, Tag für Tag wird er gebracht. Und ist abhängig, weil es keine soziale Versicherung gibt in dieser Zeit. Seine soziale Versicherung waren die täglichen Almosen. Das, was er von den Menschen bekommen hat, das war seine Absicherung, das war, von dem lebte er. Er war total abhängig. Und er sitzt dort und dann kommen Johannes und Petrus. Und Petrus sagt mal, schau mich mal an. Natürlich hat er voller Erwartung, dass jetzt habe ich mal für eine Woche garantiert. Ich darf jetzt eine Woche zu Hause bleiben. Er wird mir bestimmt ein bisschen mehr geben. Und dann sagt er etwas. Silber und Gold, Materielles, das habe ich nicht. Aber was ich habe, das ist noch viel wertvoller. Das ist noch viel, viel größer. Und ich finde es unglaublich, was dieser Mann erlebt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Dieser Mann, was beschreibt uns das Wort Gottes? Plötzlich kann er springen, plötzlich kann er laufen. Was sagt uns das Wort Gottes? Seit der Geburt war er gelähmt. Gott bewirkt hier durch Petrus ein Wunder. Und dieser Mann, er überspringt hier viele Phasen seines Lebens. Wir alle, keiner von uns hier, bin ich mir 100% sicher, ist sofort losgelaufen, sondern wir sind alle mehrmals gestürzt. Also wir mussten es lernen zu laufen. Und dieser Mann, er überspringt hier etwas, weil was Gott tut, das ist vollkommen. Was er macht, er greift ein und er hat hier ein Wunder erlebt. Und er konnte von jetzt auf gleich nicht nur irgendwie laufen, sondern er sprang durch die Gegend und das sprühte an Freude und es zeigte die Herrlichkeit Gottes. Er freute sich und dieser Mann durfte zum ersten Mal etwas machen, was er bis dato nicht durfte. Und zwar, wenn man krank war, wenn man gelähmt war, durfte man nicht in den inneren Bereich des Tempels hineinkommen. Und jetzt durfte er rein und er und alle haben zugeschaut und das muss wirklich eine Party gewesen sein. Also, da war ein bisschen mehr Stimmung als heute Morgen, kann ich euch versprechen. Also da, noch mehr, ja. Da war richtig was los. Die Menschen schauten und alle wussten, das ist doch der, der Tag für Tag da sitzt. Und der springt jetzt, der freut sich, der hat etwas erlebt. Ja, nicht mehr abhängig von den Almosen, nicht mehr abhängig von den Menschen. Er war nicht mehr eingeschränkt. Er lag nicht da, er war nicht mehr auf dem Boden. Auch dieses Bild vom Boden, ein Bild der Abhängigkeit, ist hingebracht zu werden. Und ich möchte dieses Bild des Bettlers auf uns alle überschreiben. Und zwar, das ist der Vergleich, das ist unser Zustand, wenn wir ohne Jesus leben. Wir sind wie Bettler, die von dem wenig, was die Welt uns bietet, leben. Aber das, was Jesus uns anbietet, ist mehr als Almosen. Amen. Er schenkt uns ein Leben, das über dieses Leben hinausreicht. Er schenkt uns ein Leben, das nicht nur vor der Pforte ist, vor dem Eingang, sondern die sowieso auch schön ist. Und die Welt erzählt uns auch, dass alles schön ist und alles toll ist. Aber es gibt einen Ort, der besser ist, und zwar in seiner Gegenwart. Amen. Und dieser Mann, er spürte und erlebte, was es bedeutet, die Freundlichkeit des Herrn zu erleben. Amen. Ich wünsche mir das von Herzen, dass du heute Morgen auch von dieser Freundlichkeit die erlebst und neu auftankst in seine Gegenwart. Ja, wir alle sind Sünder. Und das ist unser Zustand. Wir sind getrennt von Gott. Aber durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz, ist der Vorhang zerrissen. Und wir haben, so wie dieser Bettler jetzt den Zugang hatte zum inneren Teil des Tempels, diesen Zugang haben wir auch zu Gott, weil er alles für uns bezahlt hat. Amen. Amen. Der Zeitpunkt Gottes, der ist natürlich besonders. Wenn der schon 40 Jahre da saß, das heißt, Jesus war da auch öfters. Ist euch aufgefallen? Das ist auch ein Beweis, dass Jesus nicht alle geheilt hat. Aber der Gnadenmomentum Gottes, gestern Abend, wer das Fußball gespielt hat, hat man das Wort Momentum so oft gehört. Aber hier war ein Momentum des Himmels. Aber gestern Abend war auch total schönes Spiel und ich setze viel drauf. Aber das war ein Momentum des Himmels. Der Himmel war offen und dieser Mann erlebte die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Der Zeitpunkt Gottes, damit tun wir uns alle schwer. Wir wollen es doch auch am liebsten alle gestern, unser Wunder, unsere Gebetsantwort. Wir wollen es eigentlich, ja, eigentlich heute. Aber das ist nicht immer die Art und Weise, wie Gott es tut. Und der Zeitpunkt Gottes ist oft ein anderer als unser Zeitpunkt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine der Fragen dieses Mannes war, wie lange noch? Und jetzt möchte ich mal ganz persönlich werden, wenn du heute Morgen auch mit dieser Frage gekommen bist. Herr, wie lange noch? Wie lange noch mit der Krise in meine Ehe, wie lange noch mit den Problemen mit meiner Familie, wie lange noch mit dem Streit über das Erbe, wie lange noch muss ich es ertragen, dass mein Mann süchtig ist oder meine Frau oder wie lange noch? Ich weiß nicht, was dein Gebetsanliegen ist. Wie lange noch? Ich möchte dir sagen, dass Gott ein Gott ist, der deine Gebete nicht nur hört, sondern er hört und Gebet kann alles verändern. Und ich möchte auch beten, dass Gott dein in den richtigen Zeitpunkt, in den Momentum Gottes auch deine Gebete eine Antwort darauf gibt. Amen. Das wünsche ich mir von Herzen. Es gibt zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Ich habe das erlebt in meinen, ich bin jetzt fast 20 Jahre Pastor, ich erlebe es immer wieder, es ist nicht, ich habe viel Wunder Gottes erlebt. Gott hat eingegriffen, ganz punktuell, wir haben gebetet für Menschen, aber ich habe schon so, für so viele Menschen gebetet und da ist nichts passiert. Aber Gott, eins tut er immer, und zwar, er greift weder übernatürlich ein, indem er ein Wunder bewirkt, oder durch Umstände, oder er hilft uns, durch die Täler hindurchzugehen. Er gibt uns die Kraft, durch diese schweren Zeiten hindurchzugehen. Das erlebe ich immer wieder, dass er, eins macht er nicht, er lässt uns nie allein. Und viele Menschen bleiben auch gerne in den Tälern, weil sie glauben, das gehörte zu ihr Leben dazu. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, Gottes Bestimmung für dein Leben sind nicht die Täler. Sie gehören dazu, aber es ist nicht der Ort, wo du bleiben sollst. Und er steht nicht da oben auf dem Berg und feuert dich gerade an und sagt, komm, du schaffst das schon. Nein, nein, er ist bei dir. Er ist mit dir und er hilft dich hindurch. Und ich möchte dir sagen, er wird dir die Kraft geben, in diese Zeit, die du gerade durcherlebst, auch zu schaffen, weil er der starke Herr ist an deiner Seite. Ich wurde heute angesprochen, ob ich in Brasilien war. Gefühlt war ich vor 2 Jahren, aber es war eigentlich nur 2,5 Monate ist das her. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Pastor André. Pastor André, ein guter Freund von mir, war viele Jahre auch Missionar hier in Deutschland. Und ich hatte Dezember letztes Jahres erfahren, ihr seht das Foto. Dezember letztes Jahres habe ich erfahren, dass er einen Schlaganfall hat. Und man hat mir informiert, er ist schon seit vielen Tagen auf der Intensivstation, bekommt nichts mit und man hat wirklich um sein Leben gerungen. Und da hatte ich seine Frau getickert, haben wir gebetet für ihn, auch als gesamte Gemeinde. Und ich habe mir das gewünscht, dass ich vorbeifahre. Und sie sagte, ja, er ist noch auf der Intensivstation, als wir hingeflogen sind, Mitte Dezember, 17. oder 18. war das gewesen, genau. Und da war es nicht möglich, ihn zu besuchen. Nun, ich sagte, okay, dann beten wir weiter, vielleicht klappt es ja auf dem Rückweg. Irgendwie hatte ich Hoffnung. Und wie ihr sehen könnt, dieses Foto habe ich am 4. oder war es der 5. geschossen. Ich habe diesen Mann besuchen dürfen. Und die Geschichte ist folgende dazu. André liegt auf der Intensivstation. Ein Mann Gottes, der Leiter ist eine Gemeinde, ich weiß es nicht genau, aber um die 2000 Mitglieder. Die haben 37 Campusse als Gemeinde, hat ganz viel Verantwortung und Gott hat ihm ganz viel Gunst gegeben, wirklich ein Mann Gottes. Und er liegt da und er sagt, Adjus, und du wirst es nicht glauben, ich habe mit meinem Leben abgeschlossen gehabt. Ich hatte gehört, ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe alles miterfahren, was so um mich herum passierte. Und ich habe es auch erlebt und gehört, wie die Ärzte gesagt haben, wir können diesem Mann nicht weiterhelfen. Weil er hatte, obwohl er den Schlaganfall hatte und medikamentös immer noch unterwegs war und an den ganzen Geräten, war sein Blutdruck so hoch, dass man eigentlich es nicht mehr überleben konnte. Und er hat das auch gehört und dann hat er angefangen und gesagt, Justin, habe ich so gebetet, danke Jesus. Und ich hatte abgeschlossen, sagt, ich habe wirklich abgeschlossen. Ich habe gebetet für meine Frau, ich habe mich bedankt für meine Family, für meine Kinder, Enkelkinder, für die Gemeinde, die du mir anvertraut hast und so weiter. Ich habe einfach schon Schritt für Schritt hatte ich abgeschlossen und habe geglaubt, es ist jetzt, meine Zeit ist vorbei. Und dann erlebe ich etwas, sagte er. Ich erlebe, wie meine Frau im Zimmer reinkommt und plötzlich spüre ich es, da kniet jemand auf mich so halb. Und da war seine Frau auf dem Bett, die ganze Geräte auf der Intensivstation, sie kniete da drauf und sie schrie ihm an, sagte er, André, du darfst nicht aufgeben. Ich glaube daran, dass Gott mit uns noch nicht vorbei ist, dass Gott dir noch ganz viel mit dir vorhat. Und dann erzählte er Adjusso und dann hörte ich, wie meine Frau wirklich laut geschrien hat zum Himmel und sagt: Jesus, im Namen Jesus, heile meinen Mann und dass er wieder gesund wird und ich wieder erleben darf, wie du durch ihn auch Menschen segnest. Und sie hat wirklich zu Gott geschrien. Und André sagt, seit dieses Gebet, da auf dem Bett, wo seine Frau so halb auf ihm gekniet hat, sagte, hat sich etwas geändert. Und ich hatte so einen Durst wie noch nie in meinem Leben, sagte er, weil er hat hauptsächlich konnte er nicht schlucken, hat es diesen Bereich angegriffen. Und seine Frau hat immer so mit Stäbchen so vorne so nass gemacht, so ein bisschen, sagte, das war so, so schön und so angenehm. Aber dann kam eine Stimme und ich weiß, es war Jesus, der in diesem Raum war, sagte er. Und Jesus sagt zu mir, ich bin die Quelle des Lebens und das ist alles, was du brauchst. Und ab dem Tag, das war Mitte, vor Weihnachten muss das gewesen sein, und Anfang Januar, habt ihr das Foto gesehen, sieht der Mann aus, dass der krank war und dass der einen Schlaganfall hatte. Okay, er hat noch hier so einen Schlauch und so weiter, aber der sieht super aus. Gott hat ihn berührt, Gott hat ihn durchgetragen. Und ein paar Tage später durfte er raus und die Ärzte haben ihn nach Hause geschickt. Und da war er gerade mit seiner Physiotherapie, Logopädie und alles, was da, ich glaube, es heißt Logopädie, die sprach und so weiter. Aber er sprach da schon immer noch in einem quietschenden Ton, aber er sprach mit mir und ich durfte erleben und ich habe letztens wieder mit ihm gesprochen, ihm geht es viel, viel besser und er freut sich, wenn er bald wieder predigen darf. Gott erhört Gebete. Bei ihm war es der Zeitpunkt da gewesen, aber ich möchte dich ermutigen, Gott hat dich nicht übersehen, Gott ist ein Gott, der dich sieht und ich durfte hier etwas erleben. Es war so eine Freude, die hier sich ausgebreitet hat. Und da hat sich für mich, bei ihm hat sich dieser Text erfüllt, wo der Psalmist sagt, die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Und ich wünsche dir, dass auch du, der himmlische Vater, er sieht alle deine Tränen, die du die letzte Zeit vergossen hast und er lässt dich nicht allein. Und ich bete, dass er auch in deine Situation im Namen Jesus eingreift. Ja, ein Gebet kann alles verändern. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir echt mit sein Eingreifen rechnen. Er kann Situationen verändern. Und das Angebot Gottes ist wirklich mehr als nur Almosen. Und das durfte dieser Bettler erleben. Er hat nur Almosen erwartet. Und hat sich auch daran gewöhnt. Das ist leider oft auch so ein Zustand. Wir, auch als Kinder Gottes, wir gewöhnen uns an Umstände. Wir gewöhnen uns an Situationen dran. Wir haben das so erlebt und glauben, jetzt geht es einfach so weiter. Und ich möchte dich ermutigen, dass du da, wo du schon aufgegeben hast, da, wo du schon zur Seite gelegt hast und sagst, da passiert sowieso nichts mehr. Ich möchte dich ermutigen, gib dich nicht zufrieden mit den Almosen, sondern Gott hat mehr für dich. Amen. Für Gott ist nichts unmöglich. Und man hätte hier bei André, hätte er auch abhaken können. Er hat es schon gemacht, sagt Adjus, ich hatte echt abgehakt. Aber seine Frau, sie hat für ihn geglaubt. Sie hat geglaubt, dass Gott eingreifen kann. Und vielleicht kann dein Ehemann nicht mehr glauben an etwas. Dann, liebe Frau, glaub mit für ihn, reise mit. Oder vielleicht auch andersrum. Betet und Gott erhört nicht nur Gebete, sondern er erhört Gebete. Für ihn ist nichts unmöglich. Amen. Das wünsche ich dir und mir von Herzen, weil im Namen Jesus ist Kraft. Ich möchte dir nur eine Kostprobe geben. In der Bibel ist es voll mit diesem Namen Jesus, aber es gibt zwei Bibeltexte, die ich dir geben möchte. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Es ist kein anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Hey, es gibt einen Namen, der größer ist als all deine Problemchen. Und dieser Name heißt Jesus. Amen. Ich finde es so genial, das ist mein vierter Punkt, dass Petrus, er hat in keinem Moment darüber nachgedacht, irgendwie die Anerkennung auf sich zu ziehen, sondern er hat sofort gesagt, allein Gott die Ehre. Der, der das Wunder getan hat, das bin nicht ich gewesen. Das war auch nicht Johannes. Das war nicht irgendjemand, sondern das war der, den ihr am Kreuz von Golgatha, das erklärt er ihnen in Kapitel 4, den ihr am Kreuz von Golgatha gekreuzigt habt, der gestorben ist und den ihr verachtet habt, der hat das Wunder bewirkt. Der hat einen Unterschied gemacht und der hat den Bettler Leben gegeben. Er nimmt keine Anerkennung auf sich, er gründet auch keine Heilungsschule und pipapo, sondern er sagt, es gibt einen Namen, der größer ist, es gibt einen Name, der stärker ist, es gibt einen Namen, der schöner ist und der heißt Jesus. Amen. Und in allem, wenn ich gerade Rödinghausen anschaue und ihr habt das, glaube ich, auch am Stück mitbekommen, wir sind wirklich, Corona war schlimm genug, aber wir waren wirklich auch in ein Stück Krise gewesen als Gemeinde. Und wenn ich das erlebe, was ich jetzt erleben darf, dann kann ich nur eins sagen. Gott baut Gemeinde mit uns, durch uns und trotz uns. Er ist so gut. Und alles, was da geschieht, die Menschen, die zu Jesus kommen, das ist Gnade. Das ist nur, weil sein Name stark ist, weil wir sind weiterhin Menschen, die Fehler machen und wir werden weiterhin falsche Entscheidungen treffen und gute Entscheidungen. Ich hoffe, wir treffen bessere Entscheidungen als in der Vergangenheit. Aber auch wir haben als Leiterschaft die eine oder andere Entscheidung getroffen, die eben nicht so gut war und die mir und uns vielleicht das Leben sogar schwer gemacht hat. Und es ist so gut zu wissen, dass Jesus aber seine Gemeinde baut. Und er es tut unabhängig von Adjusto und er baut seine Gemeinde. Aber in allem merke ich immer wieder, auch in meinem Leben, ich brauche Zeiten der Erquickung. Und das wünsche ich dir von Herzen, weil hier steht, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Und dann steht in Vers 20, auf das Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und der, den er den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Zeiten der Erquickung, das ist mein letzter Punkt. Ich brauche das immer wieder. Zeiten der Erfrischung. Was kann man noch für ein Synonym für Erquickung? Bitte hilft mir. Aufbauen, beleben. Ja, ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Auffrischung, Erfrischung, Aufatmen, Wiederherstellung von Lebenskraft. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir von Herzen. Dass er dir ganz neu seine Freude hineingießt. Und dieser Gelähmte, der hat in seinen Körper gespürt, was es bedeutet, Erquickung. Wer von euch kennt Tulpen? Alle, ne? Hast du schon mal... Ich habe letztens erlebt, dass Tulpen, die waren nicht im Wasser und die sahen so aus, dass man diese Tulpen eigentlich in den Müll werfen müsste. Der Kopf hang wirklich runter, die sahen wie kaputt aus. So, eigentlich für die Biotone schon prädestiniert. Aber man hat mir gesagt... Stell diese Tulpen doch im Wasser. Nun, was glaubt ihr, ist passiert, nachdem ich diese Tulpen im Wasser gestellt habe? Plötzlich ist wieder Leben da. Und das ist das Wasser des Lebens, was Jesus dir anbietet. Er gibt dir neue Kraft, die kein anderer dir geben kann, als nur er allein. Er ist die Quelle des Lebens. Er will, dass du Erquickung erlebst. Das ist Erquickung. Das, was die Tulpen da erleben, wenn sie Wasser bekommen, ist Erquickung. Das ist Auffrischung, das ist neue Kraft. Und die Bibel ist voll davon, von Menschen, die diesen Wendepunkt in ihr Leben erlebt haben. Da war ein Blinder, der sehend wurde. Da war jemand, der lahm war, der gehen konnte. Da war jemand, der einsam war und integriert wurde. Da war jemand, die an Blutungen litt und nur den Saum des Gewandes berührt hat. Und sie hat Erquickung, sie hat Heilung, sie hat Wiederherstellung erlebt. Und das wünsche ich uns, dass wir davon auch mehr erleben in unsere Mitte. Wisst ihr, die Blumen waren prädestiniert, eigentlich schon in eine Mülltonne zu kommen. Dieser Lahme vor der schönen Pforte, der glaubte, ich werde mein ganzes Leben dort verbringen. Er hat nicht gebetet um ein Wunder. Er wollte einfach den nächsten Tag überleben. Aber ich möchte dir eins sagen, deine Bestimmung ist nicht, vor der schönen Pforte zu leben. Deine Bestimmung ist, im Tempel zu leben, in der Gegenwart Gottes. Und Jesus hat alles bezahlt. Und deine Berufung, deine Bestimmung ist, bei ihm zu sein. Wie werde ich diese Fesseln? Ich bin auch in so einem Hamsterrad drin, sagst du jetzt. Ich fühle mich auch so. Ich habe das Gefühl, ich werde von Tag zu Tag irgendwo hingetragen. Ich bin wie gebunden. Mein Zustand ist so ähnlich, geistlich jetzt gesehen oder innerlich gesehen. Ich kenne jemanden, der dich da losbinden möchte. Und das ist dieser Name, den ich gerade schon ausgesprochen habe, der schöner, der größer und kraftvoller ist. Und das ist der wunderbare Name Jesu Christi. Und der will dich heute Morgen losbinden und will dich mitnehmen und will mit dir feiern. Und diese Freude wird dich anstecken und du wirst erleben, was es wirklich bedeutet. Schmecket und sehet die Freundlichkeit des Herrn. Amen. Ich möchte hier einen Punkt setzen und mit euch beten. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte dich ermutigen, die Augen zu schließen. Ich kann mich zumindest besser konzentrieren. Herr Jesus Christus, wir haben dein Wort gehört heute Morgen. Für dich ist wirklich nichts unmöglich. Und nun war es wieder ein Tag, wo dieser Gelähmte gebracht wurde. Durch seine Freunde oder wer es auch immer war, die haben ihn gebracht. Und auch an diesem Tag hat er gedacht, es wird ein Tag wie alle andere sein. Jesus, hier gibt es Menschen in diesem Raum, die auch mit dieser Erwartung kamen heute Morgen. Es wird ein Tag sein wie alle andere. Aber dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und weil du ihn gemacht hast, allein schon deshalb ist es unglaublich, dass wir mit einer ganz anderen Hoffnung kommen dürfen heute Morgen. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen Befreiung schenkst, da wo Befreiung nötig ist. Dass du Menschen aus diesem Hamsterrad rausnimmst, wenn sie da drin sind und das Gefühl haben, sie laufen nur und es bewegt sich nichts. Jesus, und es gibt auch in unserer Mitte Menschen, die ganz viel Sorgen haben gerade. Auch die letzte Nacht sich mit diesen Sorgen beschäftigt haben, Jesus. Und du lädst uns heute Morgen ein, dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen. Dass wir all das, was uns beschäftigt, dir abgeben. Und du willst, so wie diesen Tulpen und so wie diesen jungen Mann und so wie auch mein Freund Pastor André das erleben durfte, du willst eingreifen. Du willst den aktuellen Zustand verändern und du willst, dass wir heute Morgen eintreten, weg von der schönen Pforte, dass wir in den noch schöneren Ort hineintreten, in deine Gegenwart. Und dass wir springen, dass wir laufen, weil du uns berührt hast, weil du es uns losgebunden hast, weil du Befreiung geschenkt hast. Jesus, und ich lege das Leben meiner Geschwister, jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, ich gebe jeden Einzelnen, bringe ich vor deinem Thron und bitte, Jesus, dass du uns berührst mit deiner Kraft. Und mit einer Riesenportion deiner Freude. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Jesus, wir wollen schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Jesus, wir danken dir dafür von Herzen, dass du da bist. Wisst ihr, Lieben, ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch jetzt auf den Weg macht zu Jesus innerlich. Dass ihr einfach probiert und sagt, okay, ich habe da so viele Vorurteile auch, warum ich nicht näher zu Jesus komme. Ich möchte dich ermutigen, aber heute Morgen, dass du es einfach mal probierst, dass du schmeckst, wie freundlich er ist. Denn er steht da mit offenen Armen. Der verlorene Sohn, er hatte, als er die Entscheidung bei den Schweinen getroffen hat, ich gehe zurück zum Vater, hat er die Entscheidung getroffen auf der Hoffnung, dass der Vater ihn annimmt als Mitarbeiter. Aber der Vater wusste ganz genau, das ist nicht deine Bestimmung, mein Sohn, als Mitarbeiter, sondern du bist mein Kind. Du bist mein Sohn. Und so habe ich den Eindruck auch heute Morgen, dass einige von euch einfach sagen, ob das wirklich was für mich ist. Ja, er lädt dich ein. Deine Bestimmung ist nicht vor der Pforte zu leben und dich zufrieden geben mit den Almosen, sondern du darfst jetzt innerlich loslaufen in den Armen des Vaters, der mit offenen Armen dasteht und nicht sagt, was du alles falsch die Woche gemacht hast. Er sagt auch nicht, dass du stinkst wie die Schweine, weil du dich tief in Sünden vielleicht auch die letzte Woche warst, sondern du darfst jetzt zu ihm kommen, denn er steht da mit offenen Armen. Er hat alles für dich bezahlt. Jesus hat den Preis bezahlt. Er ist für deine Sünden und meine Sünden gestorben. Und du darfst jetzt kommen. Und er ist treu und gerecht, dass er alle deine Sünden vergibt. Du darfst es jetzt bekennen. Du darfst jetzt Buße tun. Und du darfst zu ihm kommen. Der Weg ist frei. Du musst keine Angst haben. Deine Bestimmung ist nicht in der zweiten oder dritten Reihe irgendwo als Mitarbeiter, sondern deine Bestimmung ist Kind. Du bist eine Tochter, du bist ein Sohn Gottes und du darfst jetzt mit in seinen Armen. Er will dich erfüllen, er will dir neue Kraft geben. Er will, dass du Erquickung im Namen Jesus Christus heute Morgen erlebst. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das will ich dir geben. Und ich bete, Jesus, dass Menschen jetzt eine Berührung mit dir haben. Jesus Christus, wir wollen mehr von dir. Wir wollen eine Begegnung mit dir haben. Jesus, wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns so sehr nach deiner Gegenwart. Wir wollen nicht hier rausgehen, so wie wir gekommen sind. Wir wollen uns jetzt aufmachen zu dir, Jesus. Komm du mit deiner Kraft. Komm du mit deiner Frische, deines Heiligen Geistes. Und erfülle uns neu. Und ich würde mich so freuen, dass jetzt nicht unbedingt äußerlich, dass wir alle hier jetzt durch die Gegend springen, aber dass wir frohlockend, dass unser Herz frohlockend, weil wir dich erlebt haben, dass wir voller Freude aus diesem Raum gehen, weil wir dich erlebt haben, wie du wirklich bist. Ein Gott, der uns gerne begegnet. Ein Gott, der uns Erfrischung schenkt. Ein Gott, der das Unmögliche möglich machen kann. Ergänzen. Heute Morgen bist du vielleicht da und du bist krank. Du sagst, ich fühle mich auch so gelähmt. Ich möchte dir aber eins sagen, du bist du hast Jesus angenommen. Jesus hat dich nicht übersehen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Vielleicht hast du dich angefreundet mit den Almosen. Das Angebot Gottes ist größer als nur die Almosen. Und ich empfinde es so, du sollst Freude heute Morgen empfangen. Und wenn Gott es will, wirst du vielleicht auch dieses Wunder, wie einst der gelähmte Mann es erlebt hat, dass du hüpfen und springen kannst. Ich weiß schon, ich bin mir da sehr bewusst, dass nicht alle Einschränkungen des Lebens von uns abfallen. Auch dieser Mann hat über 40 Jahre mit diesen Umständen leben müssen. Aber Erquickung, das bedeutet nicht, dass ich kein Leiden mehr hätte. Aber Erquickung kommt da, wo ich mein Leben neu in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gebe. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du neu die Erquickung des Heiligen Geistes, die Frische des Heiligen Geistes in dein Leben erlebst. Dass du heute Morgen wie diese Tulpen einfach aufblühst und wieder dein Blick zu Jesus ist. Dass du nach vorne schaust und mit neuer Kraft in der Woche hineingehst.